SRF 1.
.30 Uhr Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Wüste Ausschreitungen rund um den Fußball-Cup-Final in Bern.
Die Gewaltbereitschaft, die da war, und auch die Zielstrebigkeit, mit welcher man aufeinander losgegangen ist, das hat schon eine Qualität, wie ich das noch nie erlebt habe.
Sagt der Berner Sicherheitsdirektor. Die Hooligans liefern neue Munition im Kampf um schärfere Gesetze. Tödlicher Tornado. Mehr als 90 Menschen sind in der Nähe von Oklahoma City ums Leben gekommen, darunter 20 Kinder. Keine Asylanträge mehr in Schweizer Botschaften. Worüber wir bald abstimmen, gilt schon jetzt und wirkt. Wir sagen wie und zeigen in der Abstimmungskontroverse um eins, was dafür spricht und was dagegen. Schlagkräftige Unterstützung für den syrischen Präsidenten Assad. Warum sich die libanesische Hisbollah immer offensichtlicher einmischt. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Thomas Fuchs.
Ein Tornado in der Nähe der US-Großstadt Oklahoma City hat mindestens 90 Todesopfer gefordert, unter ihnen 20 Kinder einer Schule. Laut Medienberichten wurden über 200 weitere Personen verletzt. US-Präsident Obama rief den Notstand für das betroffene Gebiet aus. Zudem ordnete er Hilfe der Regierung an. Der aktuelle Wirbelsturm gilt als zweitschlimmster in der Geschichte der USA. Beim bislang verheerendsten Tornado waren vor 2 Jahren im Bundesstaat Missouri 161 Menschen ums Leben gekommen. In Syrien gibt es weiter heftige Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt Qusair. Staatliche syrische Medien berichteten, die Armee habe die Stadt weitgehend unter Kontrolle gebracht. Filmaufnahmen dazu seien aber außerhalb der Stadtgrenze gemacht worden, sagte dazu ein Experte der BBC. Die syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte, die der Opposition nahesteht, berichtet ihrerseits von blutigen Kämpfen und vielen Opfern. Unter den Toten seien auch 23 Angehörige der Hisbollah, einer Schiitenmiliz aus dem Libanon, die das Regime von Präsident Assad unterstützt. Das Bundesgericht hat die Urteile gegen die 3 Raser von Schönenwerth bestätigt. Der Haupttäter muss definitiv für 6 Jahre ins Gefängnis. Die beiden Mitbeteiligten erhielten teilbedingte Strafen von 3 Jahren. 1 Jahr davon müssen sie ins Gefängnis. Laut Bundesgericht steht fest, dass der 23-jährige Grieche den Tod einer 21-jährigen Frau in Kauf genommen hatte. Er lieferte sich 2008 mit einem Türken und einem Kroaten ein Rennen, fuhr innerorts mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde und prallte in ein entgegenkommendes Auto. Der Computerkonzern Apple hat in vielen Ländern trotz hoher Gewinne keine Steuern bezahlt. Das steht in einem Dokument des US-Senats. Demnach habe Apple in den vergangenen 4 Jahren 70 Milliarden Dollar nicht versteuert. Apple habe die Steuersysteme in verschiedenen Staaten genutzt, um wenig oder gar keine Steuern zu zahlen. Heute muss Apple-Chef Tim Cook vor einer Senatskommission zu den Steuerpraktiken aussagen. Apple betont, die Gesetze immer eingehalten zu haben. In Bulgarien ist das neu gewählte Parlament ein erstes Mal zusammengekommen und vereidigt worden. Präsident Plevneliev sagte den Parlamentsmitgliedern zu, die Regierungsbildung voranzutreiben. Bei den Wahlen Mitte Mai gewann die konservative Partei GERB am meisten Stimme, verpasste jedoch die absolute Mehrheit in der Legislative. Die bürgerliche Regierung von Ministerpräsident Borisov von der GERB war im Februar zurückgetreten, aufgrund von Massendemonstrationen, unter anderem wegen der zunehmenden Arbeitslosigkeit. Der Schweizer Aluminiumindustrie macht der starke Franken und die Schuldenkrise in Europa weiterhin zu schaffen. Laut ihrem Verband alu.ch sind bei den Presswerken im ersten Quartal erneut deutlich weniger Aufträge eingegangen als in der Vorjahresperiode. Wie alu.ch mitteilt, haben einige Schweizer Aluminiumunternehmen auf die Situation reagiert und ihre Produktionsstätten ins Ausland verlagert. Dem Aluminiumverband Schweiz gehören rund 100 Unternehmen mit 12.000 Angestellten an. 80% der Schweizer Aluminiumproduktion wird exportiert. Der Schweizer Hörgerätehersteller Sonova hat im letzten Jahr den Umsatz um 11% gesteigert auf 1,8 Milliarden Franken. Der Gewinn ging dagegen um über 50% zurück. Das liege an Rückstellungen von 250 Millionen Franken, die Sonova vorgenommen habe, teilt der Konzern mit. Die Rückstellungen machte Sonova wegen hängigen Schadenersatzklagen in den USA im Zusammenhang mit Implantaten. Der Keyboarder Ray Manzarek, Mitbegründer der US-Rockband The Doors, ist tot. Er starb im Alter von 74 Jahren an Krebs, wie es auf der Facebook-Seite der Doors heißt. The Doors mit ihrem Leadsänger Jim Morrison wurden in den 60er Jahren durch Hits wie Riders on the Storm und Light My Fire berühmt.
12.36 Uhr, Rendezvous gleich mit Hintergründen zu Hooligans, zur Asylabstimmung und zu Syrien. Dann, die Warnsirenen heulten. Warum brachten sich trotzdem so wenig Leute in Sicherheit vor dem zweittödlichsten Orkan, der in den USA je registriert wurde?
We want the money back, which is in the tax oasis, Mr. Cameron. There is the money we want to have it back.
Zurück mit dem Geld aus Steueroasen, die Diskussion im EU-Parlament. Und schließlich... ein musikalischer Nachruf auf den Mitbegründer und Keyboarder von The Doors. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.239 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu einem Franken 24,63 gehandelt, der Dollar zu 96,91 €. Das Wetter. Im Norden ist es oft bewölkt und vor allem in den zentralen und östlichen Alpen und Voralpen noch zeitweise nass. Die Schneefallgrenze liegt bei 1500 bis 1800 Metern. Es bleibt kühl bei rund 13 Grad. Im Süden ist es weiterhin wechselhaft mit Schauern und Gewittern, aber auch kurzen sonnigen Abschnitten. Die Temperatur erreicht rund 17 Grad. Morgen Mittwoch und am Donnerstag bleibt es im Norden oft bewölkt, windig und zeitweise nass bei 13 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt am Donnerstag auf 1000 Meter. Im Süden ist es mit Nordföhn teils sonnig, es gehen aber auch einige Schauer und Gewitter nieder. Die Temperatur beträgt 20 Grad.
Mit Steinen, mit Stühlen, mit Feuerwerkskörpern gingen gestern in Bern die Fans vom FC Basel und den Zürcher Grasshoppers aufeinander los. Es waren massive Ausschreitungen. Und das in einer Zeit, in welcher in verschiedenen Kantonen über eine Verschärfung der Hooligan-Gesetze diskutiert wird. Hätten die vorgesehenen Verschärfungen die Entgleisungen in Bern verhindert? Pascal Krauthammer.
Wie die Fans von Zürich und Basel aufeinander losgegangen sind, diese Bilder bewegen den Stadtberner Sicherheitsdirektor Reto Nause noch heute.
Die Gewaltbereitschaft, die da war und auch die Zielstrebigkeit, mit welcher man aufeinander losgegangen ist, das hat schon eine Qualität, wie ich das noch nie erlebt habe.
Auch der Präsident der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorenkonferenz KKJPD, der Berner Regierungsrat Hans-Jürg Käser, ist konsterniert. Vor allem der Zeitpunkt erstaunt ihn. Immerhin werde doch in Zürich in knapp 3 Wochen über schärfere Gesetze gegen gewaltbereite Fußballfans abgestimmt. Gegen dieses sogenannte Hooligan-Konkordat hatten linke Kreise in Zürich das Referendum ergriffen. Jetzt sagt Hans-Jürg Käser:
Also ich bin überzeugt, dass das Referendum in Zürich zugunsten des Konkordats ausgehen wird. Wenn es noch eines Beweises bedurft hätte, dann ist dieser Beweis jetzt erbracht worden.
Für Hans-Jürg Käser ist klar, das Hooligan-Konkordat hätte diese massiven Ausschreitungen schon von Beginn weg besser kanalisieren können.
Konkret hätte es eine Bewilligungspflicht gebracht. Das wird nächstes Jahr beim Cup-Final so sein. Davon gehe ich mal aus. Dann würde die Swiss Football League ein Gesuch stellen müssen und es würden dann an diese Bewilligung Auflagen geknüpft, namentlich Auflagen bezüglich der Fantransporte.
So hätte man die Fanzüge nicht in den Hauptbahnhof der Stadt Bern einfahren lassen, sondern sie sogleich umgeleitet in den stadionnahen Bahnhof Wankdorf beispielsweise.
Wenn die Fanzüge im Bahnhof Wankdorf anhalten, dann ist die Gefahr, dass es Saubannerzüge durch die Stadt gibt, deutlich geringer.
So KKJPD-Präsident Käser. Ganz anders sehen dies die Kritiker des Hooligan-Konkordats, zum Beispiel Josef Zindel, der Sprecher des FC Basel. Er bedauert den Vorfall von gestern, lehnt das Hooligan-Konkordat diese verschärften Regeln aber ab.
Weil sie auf Sippenhaftung zielen, weil sie von der Verhältnismäßigkeit her nicht sinnvoll sind in unseren Augen. Ganz einfach, weil sie zu weit gehen, weil man auf Stadien Hochsicherheitsbunker machen müsste, was kein Mensch will, und weil sie zum Teil auch juristisch noch nicht geklärt sind, ob das überhaupt legal ist.
Einer der Juristen, die sich gegen das Hooligan-Konkordat ausspricht, ist der grüne Nationalrat Daniel Fischer. Für ihn ist klar, die Ausschreitungen von gestern dürften nicht zum Vorwand für neue repressive Gesetze genommen werden.
Man muss nicht immer nach neuen Gesetzen rufen, wenn man die, die man hat, nicht einmal richtig ausnutzen kann. Ich bin auch nicht sicher, dass das Hooligan-Gesetz auch nur ein Müh an der Auseinandersetzung von gestern geändert hätte.
So oder so, die Bilder aus Bern mit den randalierenden Fußballfans werden die Diskussion prägen. Die Zürcher Stimmbevölkerung wird am 9. Juni über das Hooligan-Konkordat befinden. Andere Kantone folgen.
Normalerweise zeigt es sich erst nach einer Abstimmung, was ein Gesetz oder eine Initiative wirklich bringt. Beim revidierten Asylgesetz, über das im Juni abgestimmt wird, ist dies ausnahmsweise anders. Es ist bereits in Kraft. Eine Regelung ist besonders umstritten. Seit gut 7 Monaten können Asylsuchende in Schweizer Botschaften keine eigentlichen Asylanträge mehr stellen, sondern nur noch sogenannte humanitäre Visa beantragen. Das hat Konsequenzen. Elmar Plotzer.
Seit Ende September ist es nicht mehr möglich, Asylgesuche auf Schweizer Botschaften im Ausland zu stellen. Es gibt nur noch die Möglichkeit, sogenannte humanitäre Visa zu erhalten. Die neue, strengere Gangart zeigt sich auch in den Zahlen. Seit Anfang Oktober, seit der Abschaffung der Botschaftsgesuche, hat die Schweiz nur gerade 6 humanitäre Visa erteilt. 4 davon an Menschen aus Syrien. Anders war die Situation, als es noch Botschaftsgesuche gab. Von diesen wurden 11% anerkannt. Pro Monat durften im Schnitt 33 Menschen in die Schweiz einreisen. Das Verfahren, um ein humanitäres Visum zu erlangen, sei viel zu kompliziert, kritisiert Denise Graf, die Asylexpertin von Amnesty International Schweiz. Das Botschaftsgesuch sei das bessere Instrument gewesen.
Es hat Menschenrechtsaktivisten und Aktivistinnen, es hat politischen Aktivisten und Aktivistinnen, die auf friedliche Art und Weise für ihre Überzeugungen gekämpft haben, erlaubt, auf legalem Weg in die Schweiz zu kommen und sich nicht an Schlepperorganisationen wenden zu müssen.
Gerade für verfolgte Frauen habe das eine große Bedeutung gehabt. Denn Frauen würden auf der Flucht häufig Opfer von sexueller Gewalt und von Entführungen. Nach der neuen Regelung sind die Hürden für ein humanitäres Visum höher, als sie es bei den Botschaftsgesuchen waren. Denn ein solches Visum erhält nur, wer unmittelbar an Leib und Leben bedroht ist. Beim Botschaftsverfahren hatten unter Umständen auch Menschen Asyl erhalten, die zwar nicht unmittelbar durch Folter oder Tod bedroht waren, aber zum Beispiel aufgrund ihres politischen Engagements als gefährdet galten. Viele Gesuche stellten Menschen aus Eritrea und Somalia, 2 Länder, in denen Gewalt weit verbreitet ist. Linke Parteien und Hilfsorganisationen wollen, dass in Zukunft Botschaftsgesuche wieder möglich sind und bekämpfen deshalb das neue Asylgesetz. Anders sehen das der Bundesrat und die bürgerlichen Parteien. Die Schweiz war letztes Jahr das einzige europäische Land, das noch das Botschaftsverfahren kannte. Da sei es nur folgerichtig, dass auch die Schweiz die Möglichkeit der Botschaftsgesuche abgeschafft habe, sagt CVP-Nationalrat Gerhard Pfister.
Wir sind schon jetzt das Land mit einer der höchsten Asylbewerberquote pro Kopf in ganz Europa. Und es ist dringend nötig, dass wir die Attraktivität der Schweiz als Asylland senken. Und das ist eine geeignete Maßnahme dazu.
Die unmittelbar und wirklich Verfolgten werde die Schweiz weiterhin aufnehmen, sagen die Befürworter des Gesetzes. Doch wer ist wirklich verfolgt? Das bleibt ein Streitpunkt zwischen links und rechts.
Elmar Plotzer. Das Asylgesetz ist auch Thema der Abstimmungskontroverse auf SRF 1 und SRF 4 News um 1. Ein ungewöhnlich starker Wirbelsturm hat in einem Vorort der US-Stadt Oklahoma gewütet. Die Suche nach den Überlebenden läuft auf Hochtouren. Die Behörden zählen schon mindestens 91 Tote, darunter 20 Kinder. Wurden die Menschen in Oklahoma zu wenig gewarnt? USA-Korrespondentin Priscilla Imboden.
Wie ein riesiger Güterzug, der über sie hinwegrollt. So beschrieben verschiedene Menschen den Tornado. Sie hatten sich in Luftschutzkellern verschanzt. Riesig war der Wirbelsturm tatsächlich. Auf einer Breite von mehr als einem Kilometer walzte er alles flach. Aus Häusern wurden Haufen von Schutt. Ein Vorort sowie ganze Quartiere von Oklahoma City sind verwüstet. Gary Knight von der Polizei Oklahomas sagte dem Fernsehsender PBS:
There's areas of South Oklahoma City and more that have suffered total destruction or extreme devastation.
Viele Gebiete im Süden der Stadt seien total zerstört. Die Rettungskräfte suchen jetzt in der Nacht mit Hilfe von Spürhunden nach Überlebenden. Die Zahl der Toten steigt stetig an. Mindestens 20 Kinder befinden sich unter ihnen, denn der Tornado traf auch auf eine Schule. Mary Fallon, die Gouverneurin Oklahomas, sagte:
The storm came up so very quickly that it really wasn't time to take the children from the school somewhere else or even for parents to get there. And so
der Sturm sei so rasch gekommen, dass keine Zeit blieb, die Kinder zu retten. Bereits mehrere Wirbelstürme hat die Region in der vergangenen Woche erlebt. Das ist üblich im mittleren Westen der USA. Die Saison der Stürme beginnt gerade. Weshalb also waren die Menschen nicht gewarnt? Der Polizeichef Oklahomas erklärt:
They were covering the tornado as it came down out of the sky and were letting people know as soon as possible. I know the tornado sirens were sounding, but it was a very fast developing storm, a fast developing tornado, and unfortunately.
Die Wettervorhersager hätten gemeinsam mit den lokalen Radiosendern über den Tornado berichtet. Die Warnsirenen hätten geheult. Aber viele Leute hätten die Warnung nicht mehr ernst genommen. Zu oft hätten sie diese Sirenen gehört. Die Frage der Warnungen wird wohl noch zu Diskussionen führen. Fest steht, dass der Sturm sehr schnell kam, mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 300 Kilometern pro Stunde. Solch gewaltige Tornados seien selten, aber möglich, sagt Bill Bunting vom Nationalen Sturmprognosezentrum gegenüber PBS.
When conditions come together just right, the change in wind speed and direction with height, the amount of instability in the atmosphere, you can.
Wenn verschiedene Ereignisse gemeinsam eintreten, der Wind, der die Richtung ändert, die Höhe, die instabile Atmosphäre, dann könne sich eine große Energie aufbauen und solche Tornados hervorrufen. Leider seien die größten Befürchtungen der Sturmvorhersager eingetroffen, dass solch ein Wirbelsturm über dicht besiedeltes Gebiet hinwegfegt.
«40'000 Menschen lebten mal in Qusair, dem kleinen Städtchen im Bekaa-Tal in Syrien, 10 Kilometer von der Grenze zum Libanon entfernt. Unterdessen sind viele geflohen, jetzt toben im Städtchen schwere Kämpfe zwischen dem syrischen Regime und Aufständischen. Und was das Ganze außergewöhnlich macht, Seite an Seite mit dem syrischen Regime kämpfen libanesische Hisbollah-Milizen, ganz offensichtlich diesmal. Warum dies wichtig ist, sagt uns jetzt dann gleich Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann. Doch zuerst fragte ich ihn nach dem Städtchen. Dass Assad und seine Verbündeten gerade in Qusair so verbissen kämpfen, ist ja kein Zufall. Was macht das Städtchen denn so wichtig?
Qusair liegt am Schnittpunkt von gleich zwei strategischen Achsen für Assad. Einerseits ist die Gegend um das Städtchen die Verbindung zwischen Damaskus, seiner Hauptstadt, die er ja noch kontrolliert, und seinen alawitischen Stammlanden an der Küste, eine Art Lebensader, könnte man sagen, für ihn, für sein Regime, für seine Volksgruppe, um die er bis zuletzt kämpfen wird, für die mehrheitlich sunnitischen Rebellen. Andererseits ist die Gegend eine wichtige Nachschubroute. Aus dem Norden des Libanons bekommen die Waffen und Kämpfer. Und diese beiden strategischen Achsen, die kreuzen sich genau in der Gegend von Qusair und von Homs, der großen Industriestadt, die ja gleich daneben liegt.
Und an der Seite des syrischen Präsidenten kämpfen nun eben die libanesischen Hisbollah. Dass diese Assad unterstützen, ist eigentlich ein offenes Geheimnis. Aber hier scheint es doch um eine neue Dimension zu gehen.
Ich denke, neu ist vor allem, dass das Ausmaß der Unterstützung so offensichtlich geworden ist, einfach durch die große Anzahl von toten Hisbollah-Kämpfern bei dieser jüngsten Offensive auf Qusair. Das wird auch von der Hisbollah nicht grundsätzlich bestritten und das spiegelt, wie stark die schiitische Miliz aktiv ist auf der Seite Assads. Und neu ist auch die Rhetorik der letzten Wochen, wie sich die Hisbollah immer bedingungsloser hinter Assad stellt und sich immer klarer als eine Art Speerspitze präsentiert in einem regionalen Machtkampf, welcher der Bürgerkrieg in Syrien ja auch ist, eben Iran und Hisbollah als eine schiitische Achse auf der Seite Assads einerseits und andererseits die sunnitischen Golfstaaten, allen voran Saudi-Arabien und Katar, auf der Seite der sunnitischen Rebellen. Dieser regionale Stellvertreterkrieg mit seinen zunehmend konfessionellen Zügen, auch das gewinnt immer mehr an Gewicht.
Wie viel kann Hisbollah denn Assad wirklich nützen?
Schwierig abzuschätzen. Sicher ist einfach, dass die Hisbollah eine äußerst disziplinierte und straff organisierte Guerillatruppe ist, erfahren durch Jahrzehnte des Bürgerkriegs im Libanon einerseits und in der Konfrontation mit Israel, sehr gut bewaffnet auch durch den Iran. Und das ganz im Gegensatz eben zu den sunnitischen Rebellen in Syrien, die ja in Dutzende Gruppen und Krüppchen zerfallen, die teils offen untereinander rivalisieren.
Wenn man nun also sieht, dass das immer mehr zu einem Kampf auch zwischen Glaubensgemeinschaften wird, was bedeutet denn das alles nun für den Libanon?
Wenig Gutes. Der Libanon ist genauso entlang von konfessionellen Linien gespalten. Und es gab ja in der Vergangenheit auch schon Scharmützel im Grenzgebiet einerseits und in einigen Städten, in Tripoli vor allem. Und je stärker das Engagement der einen oder anderen Seite von libanesischen Kämpfern in diesem Krieg in Syrien ist, je stärker die sich gegenseitig bekämpfen dort auf syrischem Territorium, umso größer das Risiko natürlich, dass das zurückschlägt und auch im Libanon zu Gewalt führt.
Das waren Einschätzungen von Philipp Scholkmann. Dieses Gespräch und auch alles andere können Sie auch unterwegs nachhören. Unsere App fürs Handy heißt Radio SRF und sonst finden Sie alles auch im Internet srf.ch/rendezvous. Der EU-Gipfel morgen in Brüssel ist kein Gipfel wie die letzten. Keine lange Nacht, nicht mal überhaupt eine Nacht. Die Staats- und Regierungschefs treffen sich zum Mittagessen und wollen um 17 Uhr schon wieder auseinandergehen. Dabei stehen gewichtige Themen an, die Energiesicherheit Europas und aus Schweizer Sicht besonders interessant, die Steuerflucht. Das EU-Parlament hat heute den morgigen Gipfel und seine möglichen Resultate schon mal vorweggenommen, mit der ernüchternden Erkenntnis, dass der EU-Gipfel auch beim derzeit heiß diskutierten Thema Steuerflucht kaum viel wird bewegen können. Urs Bruderer.
Es passiert selten, dass der Chef der Sozialdemokraten im EU-Parlament, der Österreicher Svoboda, die verstorbene eiserne Lady Großbritanniens zitiert. Doch beim Thema Steuerflucht ist es möglich.
Und so möchte ich mit Margaret Thatcher sagen, we want the money back, which is in the tax oasis, Mr. Cameron. There is the money we want to have back.
Wir wollen unser Geld zurück, und zwar das in den Steueroasen versteckte. Diese Haltung teilen fast alle EU-Parlamentarier, von ganz links bis weit ins rechte Lager. Der Chef der Konservativen, der Franzose Dole, sagt es so.
Nous avons la libre circulation des biens et des personnes, des services et des capitaux. Il est donc logique.
Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital bewegen sich frei in Europa. Da ist es nur logisch, dass die Staaten auch Steuerdaten austauschen. Das Thema interessiert viele EU-Staaten und das ist neu, freut sich EU-Kommissionspräsident Barroso.
We see a growing interest in these issues amongst member states, which frankly was not there before.
Und er facht das Interesse mit einigen Rechnungen zusätzlich an. 1 Billion Euro an Einnahmen verlieren die EU-Staaten wegen Steuerhinterziehung und Flucht jährlich, sagt Barroso.
Let's put that into some perspective. 1 Trillion Euro is nearly double.
Diese Summe ist doppelt so groß wie das letztjährige Defizit aller EU-Länder zusammen. Es ist mehr, als was in der EU in einem Jahr für die Gesundheit ausgegeben wird. Es ist etwa so viel, wie was die EU in 7 Jahren ausgibt. Oder so viel, wie in Europa bis ins Jahr 2020 in die Energieinfrastruktur investiert werden müsste. Kurz, es ist eine gewaltige Summe, die da jedes Jahr durchs Netz geht. Das Netz heißt in der EU automatischer Informationsaustausch und es ist tatsächlich voller Löcher. Barroso will das Netz jetzt flicken. Er will die Staats- und Regierungschefs morgen zu einer politischen Verpflichtung ermuntern. Ab Januar 2015 soll der Informationsaustausch in der EU alle Arten von Einkommen erfassen. Die EU-Kommission arbeitet offenbar bereits an entsprechenden Gesetzesvorschlägen. Nur derzeit blockieren Luxemburg und Österreich sogar eine längst geplante, lediglich teilweise Verschärfung des Informationsaustausches. Und selbst wenn die Chefs morgen eine politische Verpflichtung eingehen, ändern würde sich dadurch zunächst einmal nichts. Der Chef der Liberalen im EU-Parlament, der Belgier Verhofstadt, erklärt den Gipfel von morgen darum bereits heute für überflüssig.
What we need, I think, is more than words. What we need is action. And my proposal is, maybe they can cancel the European Council of tomorrow and to...
Wir brauchen Taten, nicht Worte. Mein Vorschlag ist, den Gipfel abzusagen. Stattdessen sollen die Finanzminister schwarze Listen für Steueroasen und Gesetze gegen Steuerhinterziehung beschließen. Konkrete Schritte sind morgen also nicht zu erwarten. Gipfelchef Van Rompuy hält die geplante kurze Diskussion dennoch für sinnvoll. Sie soll die Positionen der EU in Sachen Steuerhinterziehung und Betrug stärken und koordinieren, schreibt er. Van Rompuys Ziel, die EU soll in den weltweiten Verhandlungen im Rahmen der G8 und der G20 in Zukunft mit einer Stimme sprechen.
Die US-Rockband The Doors hat seit den 60er Jahren die Herzen junger Menschen auf der ganzen Welt erobert. Mit Songs wie Riders on a Storm und Light My Fire. Ikone Jim Morrison starb schon 1971 im Alter von 27 Jahren. Nun ist auch der Keyboarder und Mitbegründer der Band tot. Ray Manzarek starb mit 74 an Krebs. Ein Nachruf von Bernd Schubert von der ARD.
»1965 am Strand von Venice Beach in Kalifornien. Ray Manzarek döst in der Sonne, als sich ein schüchterner Jüngling zu ihm gesellt. Jim Morrison. Später wird Manzarek erzählen, er habe erst gar nicht zuhören wollen, aber dann lauschte er wie gebannt den Gedichten, die der Lockenkopf rezitierte. Nach einem kleinen Joint gestand sich Manzarek ein, noch nie solche Textzeilen gehört zu haben, geschweige denn als Grundlage für Musik.« Beide redeten eine Weile, bevor sie beschlossen, eine Band zu gründen und $1 Million zu machen. Ein Esoterik-Kurs, an dem Ray Manzarek teilnimmt, bringt die Doors ins Rollen. Robbie Krieger wird der Gitarrist der Gruppe, John Densmore an den Drums. Erste Auftritte folgen, zunächst mit Sonny und Cher auf einem Highschool-Abschlussball, später auf Partys. Ein Plattenvertrag mit Columbia wird unterschrieben, dem aber keine einzige Platte folgt. Anders als an ihrem Zugpferd Bob Dylan verlieren die Columbia-Bosse rasch das Interesse an den Doors, die ihnen zu exzentrisch sind. Kurz darauf wird der Vertrag aufgelöst in beiderseitigem Einvernehmen. Für die Doors ein Glücksfall. Sie spielen fortan im prestigeträchtigen Club Whiskey A Go-Go, wo sie mit dem Lied The End auffallen und gleich wieder gefeuert werden. Die Zeile »Father, I want to kill you, Mother, I want to fuck you« trägt dennoch zu ihrer Berühmtheit bei. Jede Radiostation in den USA spielt das Stück. Die anstößigen Zeilen werden mit einem Beep unkenntlich gemacht, aber jeder weiß Bescheid. Das Doors-Image war geboren. Das sind nicht die braven Söhne der cleanen Vorstadtfamilien in den USA der 60er. Die Doors, das sind 1966 diejenigen, die in Los Angeles den Lebensstil der Stadt prägen, wenn die Beach Boys schlafen gegangen sind. Jim Morrison, charismatischer Sänger und Traum aller Mädchen, der Kleinen und der Erwachsenen, und Ray Manzarek, der die spießige Hammond-Orgel rocken lässt, sind die Köpfe der Band, die schnell die Charts erobert. Drogen spielen stets eine Rolle bei den Doors. Morrison soll 1971 sogar an einer Überdosis gestorben sein. Vorher produzieren sie aber Welthits wie Light My Fire oder Strange Days, L.A. Woman gehört dazu und natürlich Riders on the Storm. Riders on the Storm. Nach dem Tod von Jim Morrison folgen zwei weitere Alben, mit denen die verbliebenen Doors aber nie an ihre großen Erfolge anknüpfen können. Im April 1973 löst sich die Formation auf. Nur noch einmal spielen sie zusammen. Am 26. September 2000 bei einem Reunion-Konzert. Nach endlosen juristischen Auseinandersetzungen ordnet ein Gericht in Los Angeles 2005 an, dass Ray Manzarek alle Gewinne der späten Jahre an die ursprüngliche Doors-Gruppe herausgeben soll. das endgültige Aus für die Kultgruppe. Manzarek erkrankt an Gallenkrebs und lässt sich im bayerischen Rosenheim behandeln. Er stirbt im Kreise seiner Familie am Montag im Alter von 74 Jahren.
Jetzt ist es dann gleich eins. Vielleicht wissen Sie ja noch nicht so genau, ob Sie Ja oder Nein stimmen sollen zur Asylgesetzrevision im Juni. Dann bleiben Sie dran, denn wir bringen Pro und Contra gleich nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Thomas Fuchs.
Ein Tornado über einem Vorort der US-Großstadt Oklahoma City hat mindestens 90 Todesopfer gefordert, unter ihnen 20 Kinder einer Schule. Laut Medienberichten wurden über 200 weitere Personen verletzt. Das Bundesgericht hat die Urteile gegen die drei Raser von Schönenwerth bestätigt. Der Haupttäter muss wegen des tödlichen Unfalls von 2008 definitiv für 6 Jahre ins Gefängnis. Und der US-Computerkonzern Apple hat in den letzten 4 Jahren in vielen Ländern trotz hoher Gewinne insgesamt 70 Milliarden Dollar nicht versteuert. Das steht in einem Dokument des US-Senats.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.